Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 365 Grad. Wir drehen uns um uns selbst und hoffentlich ein kleines Stückchen weiter. Heute hört ihr uns bei einem besonderen Format. Wir hatten Lust, mal eine Art Kaffeeklatsch auszuprobieren. Das heißt, ohne viel Vorbereitung uns einfach zu treffen und miteinander zu reden, was uns gerade beschäftigt und bewegt. Und hier hört ihr heute die erste Variante. Noch dazu mit der Besonderheit der Corona-Zeit, dass jeder von uns im eigenen Zuhause sitzt und sich selbst aufnimmt, während wir zu dritt über Skype miteinander reden. Und heute werden wir uns ein bisschen darüber unterhalten, wie es uns eigentlich zurzeit gerade geht. Wir werden ein bisschen philosophieren, wie wir mal darauf zurückgucken wollen, wie wir mit dieser Zeit umgegangen sind. Und wir hören von Jans evangelistischem Volleyballspiel und wie er das so für sich erlebt hat. Genau, wir hatten eine gute Zeit dabei und wir hoffen, für euch ist auch was Interessantes dabei. Viel Spaß.
Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
Also ich würde ja tatsächlich mit einer kurzen Runde anfangen, so eben, wie es uns gerade geht oder wie wir es gerade erleben und dann aber relativ schnell die Kurve kriegen und dann mal auf Jans Volleyballturnier eingehen und dann mal gucken, wo wir hinkommen und dann irgendwann zu dieser Zukunftsutopie unser Rückblick auf die Corona-Zeit.
Können wir nicht über Kurven reden, weil Kurven, ey, da kriege ich, das ist die Fall, also ich habe... Weil Kurve kriegen, denke ich direkt, oh Gott, Steigungskurven, oh Gott, exponentielles Wachstum. Da bin ich geschädigt. Die nächsten 10 Jahre bitte nicht mehr über exponentielles Wachstum reden und so.
Bin mir nicht richtig sicher, ob wir das garantieren können, Jan.
Garantieren? Ob wir das garantieren können?
Garantieren? Oh meine Güte, du bist ja krass drauf. Das kann ja lustig werden.
Ja, Pauline, erzähl uns doch mal, wie es dir geht.
Achso, wir müssen erstmal den Start machen, oder?
Ich würde einfach, dass du einfach weiter plänkeln lassen.
Sprechen wir später ein.
Ja, also ich bin ganz entspannt. Eigentlich hat sich bei mir nicht viel geändert. Ich bin Studentin. Ich habe Semesterferien, das heißt, ich schreibe Hausarbeiten, wenn ich mich denn zusammenreiße und setze mich ein paar Stunden am Tag an den Schreibtisch. Ich gehe sowieso wenig raus, jetzt gehe ich halt noch weniger raus. Ich telefoniere viel. Und gerade arbeite ich eigentlich vor allen Dingen mehr als Hausarbeit zu schreiben. Ich habe halt so Jobs, die man gut am Homeoffice machen kann. Oder sowieso eigentlich nur am Homeoffice, weil ich auch kein anderes Office habe. Also eigentlich habe ich normales Leben, kann man sagen. Heute haben wir Schnitzel gekocht zum ersten Mal. Also gebraten, genau genommen.
Und? Ist es geglückt?
Es war herrlich lecker.
Beklopptes Essen, oder?
Geil.
Ja, ich glaube, die Nachbarn haben sich das auch gedacht.
Cool.
Und wie geht's dir, Hanna?
Ach, heute eigentlich echt ganz gut. Ich habe heute einen totalen Gammeltag. Ich bin halt irgendwie seit 3 Wochen angeschlagen und ein bisschen krank. Und das wird irgendwie auch nicht so richtig besser. Das ist immer mal 2 Tage gut und dann ist es wieder 2 Tage schlecht. Und jetzt habe ich gerade wieder eher 2 Tage, wo ich mich relativ krank fühle. Aber wird sich irgendwie finden. Ich muss ja gerade auch nicht viel rocken und nicht viel leisten. Und die letzte Woche war sehr durchwachsen. Also da habe ich echt 1, 2 eher schwierige Tage gehabt, muss ich sagen. Ich bin ja auch irgendwie nur drinne und wohne auch alleine und jetzt glaube ich seit fast 2 Wochen ohne direkten menschlichen Kontakt, um das mal so zu sagen, nur online. Und genau, und ich glaube, ich hatte letzte Woche dann irgendwie mal so eine Zeit, da habe ich einfach zu viele Nachrichten gelesen und auch die ganze Situation Moria und dann... Aber auch so im Umkreis, so Menschen, wo jetzt wirklich langsam sichtbar wird, dass das echt eine Krise ist, die für manche einfach die Existenz kosten wird, so vom Beruflichen her. Ich habe ja einfach viele Selbstständige im Umkreis. Das hat mich ganz schön runtergehauen und für so 2 Tage so ein bisschen außer Kraft gesetzt. Und das hat sich aber jetzt wieder gerade gefangen, da bin ich echt froh drüber. Da geht es mir gerade wieder ein bisschen besser. Und das ist halt immer so eine komische Parallelwelt, weil parallel geht's mir ähnlich wie dir, Pauline, dass ich sag, es gibt so Zeiten, ich finde das dann auch echt eigentlich mal geil, niemanden zu sehen und einfach nur drin zu sein und auch nicht das Gefühl zu haben, man verpasst was, wenn man jetzt mal nur rumhängt. Und ich müsste sagen, so ein Wochenende wie jetzt, wo ich gerade wirklich nur drin rumhänge, ein bisschen was mit meinen Pflanzen mache, ein bisschen vor mich hingucke, mal wieder ein dickes Buch angefangen habe, kann mich nicht erinnern. Also ist lange her, muss Monate her sein, dass ich das hatte. Und das ist wiederum schön. Also ich schaffe gerade ganz viel hier drinne. Was ich irgendwie auch gut finde. Ja, so eine Mischung. Genau, aber insgesamt bin ich eigentlich froh und geht's mir gut, so, so wie es ist. Also Jan, du hattest es vorhin ja schon mal mit diesen intensiven Kontakten gesagt, bevor wir hier angestellt haben. Und das erlebe ich halt gerade auch, dass man an manchen Tagen ist man so wirklich so krass überfüllt mit Telefon- und Videogeschichten. Und ich habe jetzt gerade die letzten 2 Tage total genossen, weil ich da fast nichts davon hatte. Ich glaube, ich habe mal telefoniert, aber halt mal ein bisschen auf Pause gestellt, was die ganzen Videokonferenzen und Gespräche und so angeht. Das ist irgendwie anders anstrengend, erlebe ich zumindest gerade so. Genau. So ja. Geht's mir. Und dir, Jan?
Ich weiß es nicht mehr. Ich muss sagen, dass nach 2 Wochen ich immer noch nicht irgendwie das Gefühl habe, einen Status quo gefunden zu haben, wie ich mich verhalten soll. Da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein, um auf das Soll sozusagen, auf das Innere. Am Anfang dachte ich, ich bin super darauf vorbereitet, weil ich seit Jahren zu Hause arbeite, mich selber strukturieren muss, ganz viele Sachen mache, wo niemand mir sagt, das musst du jetzt tun, sondern ich selber darauf achten muss. Ich selber schon seit Jahren irgendwie darauf achte, irgendwie genug, also zu schauen, dass ich einen guten Schlafrhythmus habe, weil ich weiß, dass es meine mentale Gesundheit beeinträchtigt. Sport, Essensrhythmus, also Dinge. Und mittlerweile ist aber der Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich suche eigentlich eine neue Sicherheit und ich meine, die kommt halt nicht. Also ich suche sozusagen, ich denke, okay, normalerweise bin ich eigentlich ganz gut da drin zu sagen, okay, dann ist es so. Also bei ganz vielen Dingen in meinem Leben, die abgesagt wurden, habe ich gedacht, dann ist es so. Also auch bei Freunden, die oder bei Menschen aus meinem Umfeld, wo ich gemerkt habe, das wird jetzt beruflich schwierig, dachte ich, das ist super schade und ich habe dann geguckt, kann ich ihnen helfen? Bei manchen konnte ich helfen, bei manchen nicht. Bei manchen bin ich noch in dem Prozess, irgendwie zu gucken, gibt es da eine Möglichkeit. Aber ansonsten sozusagen bin ich da nicht so wahnsinnig emotional. Aber so lange, dann gab es die ersten Sachen, die wehgetan haben diese Woche. Also so aus dem privaten Umfeld, wo Freunde irgendwie auf einmal Jobs nicht bekommen haben, die ihnen versprochen wurden, auf die sie lange schon gewartet haben, wo Sachen abgesagt wurden, an denen ich gar nicht teilgenommen hätte, aber wo ich dachte, oh, das. Ich weiß, ich kenne die Events, ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Oder es wie auch privat sozusagen bei einem jetzt langsam sich ab, also in die Richtung kommen, dass sich ein Ereignis, das wir lange vorbereitet haben, seit Monaten, also einfach nicht verschieben müssen, sondern absagen müssen, schlimmstenfalls. Und das sind so Sachen, die tun langsam weh. Und parallel dazu merke ich auch, dass ich mich innerlich anfange, auf eine schlimme Zukunft vorzubereiten in den nächsten Monaten. Und ich merke, dass andere eher auf eine, es wird ja dann bald alles wieder normal, Zukunft vorbereiten. Und das ist ganz schwer auszuhalten. Aber da können wir, glaube ich, gerne nachher später nochmal drauf eingehen, auf das sozusagen, auf den Umgang mit anderen. Ich glaube, das wird ein wichtiger Punkt, wenn es nachher um unsere Frage geht, die wir uns in der zweiten Hälfte, glaube ich, der Folge heute mal stellen wollen. Wie wollen wir denn später zurückschauen auf uns selber oder auf die Zeit sozusagen ein bisschen.
So was Coaching-mäßig. Das heißt, ich darf jetzt nicht auch drauf einsteigen, auf was ihr erzählt habt.
Ja, komm, hau raus.
Doch,
hau raus, Hanna. Du darfst alles. Es ist Corona-Time.
Ja, weil, warte mal gucken, ob ich den Punkt jetzt noch finde. Aber mir, also das hat mich halt auch so ein bisschen beschäftigt, so dieses, dass ich eher so ein Gefühl hatte von, ich realisiere langsam, dass es danach nicht einfach weitergehen wird wie vorher, sondern dass es entweder sehr lange dauert, bis Dinge wieder so im Normalen sind, oder auch, dass es Einschnitte geben wird, die wären nicht wieder normal, sondern wir werden auch wieder einen Tritt finden und Dinge wären auch wieder, es wird auch wieder Alltag geben und all diese Sachen. Aber ich mich halt doch auch langsam frage, so wird es länger anhalten und wird es viel tiefere Einschnitte geben, als wir das vielleicht jetzt gerade sehen und auch an manchen Stellen, wo wir es noch gar nicht sehen können, dass es dort stattfinden wird, also diese Einschnitte. Und schon auch zum Teil eben auf Deutschland gesehen, aber eben auch weltweit. Und auch so mit manchen politischen Entwicklungen gerade, die mir da wirklich Mühe machen, das zu sehen. Und wo es mir ein bisschen ähnlich geht, Jan, wie das, was du gerade beschrieben hast, so dass das, also so eine, ich weiß nicht, einen Weg finden muss, wie gehe ich jetzt damit um, ohne dass ich mir die Dinge dann einfach, um es halt nicht sehen zu müssen, schönrede. Aber wie kann ich auch gut abschätzen, was ist denn jetzt gerade meins, was ich machen kann und wo ist jetzt auch mal gut, irgendwie einfach Abstand zu nehmen oder mal Luft zu holen und zu sagen, okay, ich gucke es mir einfach mal eine Weile nicht an.
Wollen wir dann doch tatsächlich einfach unseren Plan umschmeißen, um nicht das Corona-Sandwich in dieser Folge zu haben, wo wir am Anfang ein bisschen Corona, am Ende ein bisschen Corona und in der Mitte Abwechslung haben, sondern direkt sozusagen in unsere Zukunftsausblick-Block reingehen und dann machen wir am Ende noch, reden wir über was ganz anderes.
Über was ganz anderes. Ich finde, genauso laufen doch Gespräche gerade ab. Wie sind denn eure Erfahrungen? Also meine Telefonate laufen genauso ab. Man hat irgendwie so ganz intensive Zeit, über Corona zu reden und wie es einem damit geht und was man tun müsste und was da blöd ist und so. Und dann gibt es irgendeinen Punkt, wo jemand sagt, oh, können wir über was anderes reden als Corona?
Das war Pauline heute Morgen übrigens beim Skypen. Sehr gut.
Ja?
Ja, gesund. Sehr gesund.
Pauline, du hast heute Morgen dann irgendwann gesagt, jetzt nicht mehr Corona?
Ja.
Pauline, möchtest du anfangen, aber jetzt direkt uns deine, die, sozusagen ein, in einem 5-Minuten-Monolog oder so, wie lange auch immer er sein möchte, zu erzählen, wie du später auf dich zurückblicken möchtest in Corona-Times?
Auf mich, ja, das.
Hanna? Ich habe überlegt, ob man ganz kurz noch sagt, wie wir auf die Idee gekommen sind. Oder Jan, du bist eigentlich auf die Idee gekommen, aber ich habe eine Idee, wie du auf die Idee gekommen bist.
Ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin.
Na, mich hat es daran erinnert, dass es diesen einen Typen gab, der hat einen Text dazu geschrieben. Angenommen, das ist alles vorbei und wir gucken zurück, was werden wir erzählen. Und das ist ein ganz positiver Text, der gerade durchs Internet geht. Der hat so einen merkwürdigen Nachnamen, darum kann ich mir den Typen nie merken.
Sorry, ich lese gerade keine positiven Texte.
Das war deine Idee.
Nee,
du liest gerade keine positiven Texte.
Ich glaube, ich habe mich mit jemandem unterhalten, der auch aus dem selbstständigen Business ist. Und ich habe in dem Zuge mich so ein bisschen gefragt, welche Fragen ich mich stelle irgendwie im Gespräch mit der Person. Und dann habe ich gemerkt, ich stelle mir die ganz direkt die Frage, welche Verantwortung habe ich oder was muss ich machen und was soll ich machen, was möchte ich machen. Okay. Und ich glaube, dann ist das so eine Frage gewesen, die ich mir gestellt habe. Aber ich würde jetzt Pauline gerne eigentlich als erstes da gerne hören.
Ja, klar.
Also wie ich auf mich selber zurückgucken möchte, ja?
Ja.
Ja, also wenn ich auf diese Zeit zurückgucke, möchte ich zuallererst einmal irgendwie selber erfolgreich gewesen sein. So, also dass irgendwie ich geschafft habe, weiter zu arbeiten, dass ich geschafft habe, weiter zu studieren und irgendwie so meine Ziele, sozusagen meine Ernährungsziele weiter verfolgen konnte und das irgendwie hingekriegt habe, weil das jedes Mal eine Herausforderung ist, sage ich mal, für mich auch Semesterferien zu haben, so selbstständig zu arbeiten und so weiter und ich jedes Mal so ein bisschen damit kämpfe, darum wäre das auf jeden Fall was ich mir wünschen würde, was mir zuerst tatsächlich einfällt, auch wenn das vielleicht selbstsüchtig klingt, aber doch sehr wichtig ist für mich. Ich wünsche mir natürlich für mich selber auch andere Sachen, dass ich auf meine Gesundheit gut achten kann, dass ich Sport mache, dass ich mich gesund ernähre, keine Ahnung, die ganzen langweiligen Sachen, die man halt immer so sagt. Und wahrscheinlich will ich mich auch nicht blamieren und möchte im Rückblick nicht sagen müssen, dass ich blind irgendwie war oder dass ich nicht geholfen habe, dass ich irgendwie mich nur um meine eigenen Sachen gedreht habe, sondern möchte im Rückblick sicherlich dann auch sagen können, dass ich mich irgendwie engagiert habe oder zumindest probiert habe, andere zu unterstützen, rücksichtsvoll war, auf Leute zu achten, die jetzt Hilfe brauchen, mich für die einzusetzen, mich für zum Beispiel Geflüchtete einzusetzen, die jetzt irgendwo festhängen im griechisch-türkischen Raum oder mich für Leute in meiner Nachbarschaft einzusetzen, die vielleicht jetzt besser nicht einkaufen gehen sollten. Aber auch, ja, vielleicht finanziell halt alle möglichen Unternehmen oder Selbstständige zu unterstützen, die ich halt unterstützenswert finde. Ja, ich glaube, diese Sachen. Und dabei halt noch auf die Menschen zu achten oder geachtet zu haben, von denen ich weiß, dass sie Unterstützung brauchen, weil sie psychische Probleme haben, weil sie alleine sind. Leute, bei denen ich weiß, dass ja, die jetzt einfach echt auch ein paar gute Worte brauchen. Das war mein Monolog. Was denkst du denn, Hanna? Wie möchtest du auf diese Zeit zurückgucken?
Puh. Also, ich glaube, ich werde zurückgucken und werde dann sagen, dass es sich zeitweise schlimmer angefühlt hat, als es dann im Endeffekt war. Und dass sich dann doch die Dinge recht schnell wieder zueinander gefunden haben, auch wenn anders als gedacht. Und dass ich neben allem irgendwie aktiv werden, immer wieder einen Moment gefunden habe, tatsächlich diese zwangsverordnete Ruhe mal an mich rankommen zu lassen. Und da auch was zur Ruhe gekommen ist, also neben all der Unruhe, die in dieser ganzen Zeit war, also dass sich das irgendwann so eingeschwungen hat auf ein gutes Mittelmaß. Eben diesen Blick nach außen zu haben und da Verantwortung zu übernehmen, wo ich es übernehmen kann. Und aber auch genauso ein Vertrauen da rein zu haben, dass andere Menschen auch Verantwortung übernehmen und deswegen mein kleiner Teil reicht, den ich reingeben kann. Und ich auch die Zeit nutzen konnte, mich davon immer wieder zu distanzieren und zu lösen und wieder bei mir anzukommen. Und diese Zeit einen großen Einschnitt gebracht hat in mein Arbeitsleben. Also mir nochmal ganz sehr in Erinnerung gerufen hat, wie ich vielleicht eigentlich leben möchte, welche Teile, was so noch Bestand haben soll in meinem Leben. Ich habe halt angefangen, wieder abends Bücher zu lesen und musste nicht unbedingt auf Netflix sein, was ich eigentlich in meiner Arbeitszeit nur so kenne, dass eigentlich abends irgendwie nur noch Energie da ist für Netflix und dann ich werde wahrscheinlich zurückgucken und irgendwie mich erinnern an eine gute Zeit, in der ich auch gute Bücher wieder gelesen habe und da wieder in so andere Welten eingetaucht bin. Und ich habe daraus für mich mitgenommen, dass ich mir solche Zeiten immer mal selber kreiere, was total schräg klingt im Nachgang, weil das eine schlimme Zeit war für viele und für viele schlimme Auswirkungen hatte. Aber diese Zeit, zu Hause zu sein und relativ wenig Büroarbeit machen zu können, und da das Gefühl zu haben, dass sich Dinge wieder zueinander sortieren und wieder finden, die so auf dem Weg ein bisschen verloren gegangen sind, das möchte ich mir irgendwie selber wieder schaffen, dass es das geben kann in meinem Arbeitsumfeld. Und es hat sich in der Zeit das erste Mal wieder so ein Gefühl von Vertrauen gebildet. Also zu merken, so ist dieses Ding ist so groß, ich kann das gar nicht berechnen, ich kann das gar nicht kontrollieren und halten und ich muss irgendwann ich musste irgendwann in dieser Zeit loslassen und auch wieder ein Stückchen vertrauen, dass ich da was finden wird, dass ich meinen Weg dadurch finde, dass andere ihren Weg finden, dass wir als Gesellschaft einen Weg finden, wie das wieder zueinander gehen kann. Genau. Und es gibt Dinge, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich zurückerinnere, wird es immer noch Dinge geben, wo Auswirkungen zu sehen sind, wo nicht wieder alles einfach beim Alten ist. Und manches davon ist schmerzhaft, weil wir Sachen verloren haben und anderes davon ist aber auch kostbar, weil wir anderes dafür wieder gewonnen haben. Also ein Stückchen von dieser intensiven Beziehungskultur, die da entstanden ist, ist geblieben. Ein Stückchen von dieser Solidarität und so ein Gefühl zu haben für wir sorgen füreinander ist geblieben. Und auch so ein Erleben von, das, was wir für sicher halten und für selbstverständlich halten, ist nicht für uns ganz selbstverständlich und für ganz viele andere Menschen in dieser Welt nie selbstverständlich. Ich glaube, da ist auch irgendwie nochmal sowas an Wissen passiert. Und es ist auch ein Erschrecken passiert in der ganzen Zeit darüber, was so sichtbar wird, wenn wir in der Krise sind. Also was politisch sichtbar wird, was menschlich sichtbar wird und woran sich es dann misst in so einer Krise. Da werden wir irgendwie auch zurückgucken. Und es ist aus dem Ganzen nochmal eine ganz andere Art von Demokratiearbeit entstanden in meinem Arbeitsbereich. Das glaube ich auch, werde ich im Nachgang erzählen. Dass wir nochmal anders verstanden haben, was wichtig ist an Demokratie und merken in unseren Seminaren, dass wir damit irgendwie nochmal auf einmal ganz anders arbeiten können, weil Leute es gesehen haben, so was bedeutet. Ja, genau. Und es wird, glaube ich, in meinem Leben ein Einschnitt sein, von nochmal mich neu ausgerichtet haben. Wo will ich eigentlich meinen Fokus hinsetzen? Wo will ich hingehen? Und das bleibt noch. Also es ist wie eine Arbeit angestoßen worden in mir, eine Auseinandersetzung mit mir, die immer noch anhält und immer noch nachklingt. Ja. Mein Rückblick auf die Corona-Zeit.
Ein bisschen tiefsinniger als meine.
Ja, ich weiß nicht. Also manche Dinge fehlen mir auch sogar noch da drinne. Also wo ich so noch immer denke, ich weiß auch noch nicht genau, was ich im Rückblick erzählen werde über meine Beziehungen, also über meine Freundschaften und so, wie das sich dadurch verändert hat, durch diese Telefonate, die man so hat. Oder auch mit manchen Menschen habe ich gerade ganz, ganz wenig Kontakt, die normalerweise ganz viel in meinem Leben eine Rolle spielen. Mhm. So, da fehlt mir gerade noch die Vision. Jan, wie sieht's bei dir aus?
Ich hatte gerade ein bisschen Angst, nachdem Pauline schon gesagt hat, Hanna, das ist jetzt irgendwie so tiefgründig geworden, dass ich jetzt zu sehr noch einen draufsetze. Ich würde gerne.
Ich vermute das, Bastian, weil du hast die Frage ja mit reingebracht und deswegen bin ich auch gerade super gespannt, was da bei dir kommt.
Ja, ich habe Parallele gemerkt in meinen Gedanken, die natürlich jetzt ein Ultimativum ist, was wir in Deutschland eigentlich nicht so gerne rausholen. Ich musste an meine Großeltern und den Zweiten Weltkrieg denken. Und meine Großeltern oder Paulins und meine Großeltern sind vor 4-5 Jahren gestorben und sind über 90 geworden und haben eben den Zweiten Weltkrieg in voller Blüte sozusagen miterlebt und mitgemacht. Und ich habe die Zeit meines Lebens immer auch ein bisschen in diesem Licht betrachtet, glaube ich. Also meine Großeltern waren immer auch für mich die Menschen, also das waren die Geschichten, die wir am meisten gehört haben. Die Geschichten, über die wir am meisten gehört haben, über meine Großeltern und am häufigsten wiederholt bekommen haben, sind die, die sie im Zweiten Weltkrieg gelebt haben. Und die Frauen, als sie dann tot waren, waren das auch die Geschichten, wo ich am ehesten gedacht habe, Mensch, ich hätte gern noch mal mehr darüber geredet, was steht hinter den Geschichten, weil Geschichten natürlich nach 70 Jahren, die dann mittlerweile vergangen waren, auch sehr, sagen wir mal, ein Narrativ bekommen haben, was vielleicht die Realität gar nicht so mit sich bringt. Und wo ich dann auch dann probiert, auch Labels draufzusetzen, zu sagen, wart ihr nun welche von den Guten oder von den Bösen? Und die Realität war, das funktioniert so nicht. Ist das so groß? Ist das, was ich befürchte, was in den nächsten Monaten irgendwie kommen könnte oder was andere auch befürchten, so groß, dass man später darauf zurückschauen wird und sagen wird, ja, okay, wie war das denn, was hast du denn gemacht oder wie hast du dich verhalten? Und ich habe mich dann schon gefragt, was ist so der Mindestanspruch? Weil ich dann irgendwann gemerkt habe, nach den ersten Tagen so, ich hatte dann so ein paar Ideen, wie ich gerne auch den Menschen in meinem Umfeld, in der Szene, in der ich bin, der Kulturszene gerne geholfen hätte und dann festgestellt habe, das ist gerade einfach nicht gesundheitlich nicht sinnvoll, Leuten jetzt in solche unsere Wohnung rein einzuladen und denen unsere Technik zum Beispiel zur Verfügung zu stellen. Das ist einfach das Gegenteil von dem, was gerade sinnvoll ist für alle Menschen. Und dann aber auch gemerkt habe, naja, andere Menschen, die setzen sich jetzt hin und machen irgendwie super krasse Sachen, aber dann habe ich auch festgestellt, naja, was macht denn der normale Mensch? Und der normale Mensch ist gerade einfach zu Hause und macht nicht so wahnsinnig viel. Und verhält sich im besten Fall einfach still und wartet ab. Und das fand ich nicht so wahnsinnig befriedigend, muss ich sagen. Das hat mir ja auch nochmal die Frage gestellt, was ist denn mein Part in meinem Leben in sozusagen der Gesellschaft? Und ich glaube, ich wünsche mir eigentlich, dass ich im Nachhinein einen Part ausgefüllt habe und auch gelernt habe auszufüllen, der mich glücklich macht, der mich auch zufrieden macht und der irgendwie auch so ist, dass ich im Nachhinein sagen kann, ich habe getan, was ich tun konnte mit meinen Möglichkeiten. Und dazu gehört dann wahrscheinlich auch die Realität, dass man weniger tun kann als normale, nicht reiche, nicht super famous Person, als man sich wünscht oder immer gehofft hat, dass man tun kann. Und das eben auch wertzuschätzen. Also mein Part wertzuschätzen. Ich muss sagen, dass ich dieses Jahr mit einem Motto begonnen habe, das Jahr der Freude. Und zwar war mein Ziel in diesem Jahr, Entscheidungen mehr auf Freude auszurichten, weil ich zu viel gemacht habe mit dem Gefühl von, was muss ich tun? Also mit diesem so einem Imperativ, so einem moralischen. Und festgestellt habe, das funktioniert so, glaube ich, nicht die nächsten 60 Jahre meines Lebens. Und jetzt in diesen Zeiten dann feststelle, es ist ganz komisch, sich auf einmal dann zu denken, okay, dann mache ich jetzt irgendwas einfach heute, was nur mir heute was bringt und morgen keinen Einfluss auf morgen hat. Und das ist mir fällt das gerade sehr schwer und das hat mir eben auch dann die Frage gestellt, wie schaue ich auf andere Menschen und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir diese super Krise, die wir gerade haben, anhand eines Viruses haben, auf das niemand sauer sein kann, weil ich die letzten 2 Jahre, glaube ich, viel gedacht habe, dass wir eine ähnliche Krise bekommen aufgrund der Rechtsradikalen, die aufgekommen sind. Und dadurch sehr sauer war auf manche Menschen in meinem Umfeld auch, die dem sehr in die Hände gespielt haben. Und ich merke, dass ich jetzt einfach viel weniger sauer sein kann auf Menschen, die jetzt irgendwelche Videos verbreiten, wo es heißt, das ist doch alles nicht so wild, weil ich denke, die wissen es nicht. Es ist okay, also ich möchte zurückblicken auf die Zeit und nicht sauer sein auf irgendwen, dass er es nicht besser wusste. Und das würde mir anders gehen, wenn es ein anderer Grund wäre für die Krise. Insofern ist das eine sehr demütig machende Krise und ich bin gespannt, ob sich das nach der Krise hält, dass ich weniger sauer bin auf Menschen, weil ich leichter sagen kann, na, die wussten es nicht besser und das ist okay, es ist okay, Dinge nicht besser zu wissen und das meine ich nicht so arrogant, wie es jetzt klingt und wenn Doch, ist es mir auch ehrlich gesagt egal. Genau, das ist mir, glaube ich, so mehr hängen geblieben.
Und meinst du dieses, sie wussten es nicht besser im Sinne von, weil wir alle gerade eigentlich nicht wissen, wie dieses Ding zu bewerten ist und wie dieser Virus, also wie das noch weitergehen wird?
Zum einen, weil wir es nicht wissen und zum anderen, weil wir auch einfach unterschiedliche Kapazitäten haben, es zu uns anzuhören. Also manche Menschen arbeiten einfach mehr als ich gerade und die haben gerade nicht die Zeit, so viele Dinge zu lesen, wie ich gerade vielleicht Dinge lese. Dann manche Menschen halten das auch einfach nicht aus und ich frage mich auch, also ich wünschte manchmal, ich selber würde weniger lesen und weniger Dinge mich informieren. Also ich glaube, ich habe noch keinen Tag in den letzten 2 Wochen nicht damit zugebracht, sowohl die internationalen als auch die deutschen Zahlen der Infizierten und Todesfälle mir einmal anzugucken und mir die Kurven anzugucken. Und ich glaube, ich werde das auch heute wieder machen, weil ich es nicht anders, ich weiß auch nicht warum, aber es ist gerade einfach so die Entwicklung und das Gefühl von, okay, das ist das, was passiert. So. Also nicht wahnsinnig gesundes Verhalten wahrscheinlich. Aber es ist das, was ich das Gefühl habe, was ich zumindest gerade brauche. Und ich höre täglich irgendwie den Podcast vom NDR darüber, und weil ich eben das Gefühl habe, das ist so ein bisschen wie, ich denke häufig an diese Trauerphasen, diese 4, und eben das ist die Verhandlungsphase, die mir gerade viel durch die Gegend das Gefühl habe, je mehr Informationen ich habe, desto besser wird's. Aber es ist natürlich Schwachsinn, es wird nicht besser dadurch, dass ich mehr Informationen habe.
Ja, aber das habe ich jetzt gerade gedacht, als ich dir so zugehört habe. Ich glaube, das ist ja genau das, was gerade so einzigartig ist, dass eigentlich jeder an sich so beobachten kann, was passiert denn mit mir eigentlich in einer nicht kontrollierbaren Situation. Also wir haben ja dann doch immer die Fantasie von, wir können irgendwie die Dinge kontrollieren, was wir auch eh schon nicht können. Aber so zumindest mir geht es gerade so, dass ich mich gerade nochmal viel ausgelieferter fühle und ich deswegen auch am Anfang so gerne in so einen Aktionismus verfallen wäre. Ne? Also für mich ist ja auch irgendwie alle Arbeit auf null gefallen. So, ich habe von jetzt auf gleich keine bezahlte Arbeit mehr. Ich kann immer noch relativ viel arbeiten, aber es wird mir halt von niemandem bezahlt. Und dann gibt es halt auch sofort so einen Aktionismus von, ich muss jetzt sofort was tun, ich muss doch sofort irgendwie, bestimmt gibt irgendwie ganz wichtige Dinge, wo ich mich sonst später ärgern würde, hätte ich doch und so und andere haben und komme deswegen auf die Füße und sich dem zu entziehen und innerlich mir zu sagen so, nee, das weiß man gerade nicht und du kannst gerade irgendwie nur das machen, was dir halt gerade möglich ist und dabei aufpassen, dass du irgendwie gesund bleibst und dass du auch psychisch gesund bleibst und dann nicht irgendwie am Rad drehst, weil du halt immer in deiner Angst und deiner Panik bist. Und das finde ich gerade echt richtig schwer, also in dieser so sicheren Welt, in der wir ja sonst leben und wo wir tatsächlich so eine schöne Fantasie von Kontrollierbarkeit irgendwie haben können, auf einmal zu sehen, was machen wir denn tatsächlich, wenn es nicht mehr kontrollierbar ist. Und ich glaube, Jan, das ist eine Variante, halt sich möglichst viel Wissen zu verschaffen, um halt doch wieder Gefühl zu haben, ich habe die Kontrolle drüber, weil ich kann es zumindest verstehen, also so eine Verstehbarkeit herzustellen.
Ich glaube, es hat auch was mit diesem Prozess des Loslassens zu tun, über den wir ja auch ganz unabhängig, also weit vor Corona schon gesprochen haben, als es eben um so Wertedebatten ging und die Frage von, wie schnell bin ich bereit oder wie schnell kann ich sagen, dann ist es jetzt halt anders. Und ich glaube, dass mir das durch mein berufliches Umfeld, dadurch, dass ich viel mit Projekten arbeite und sowas, dass ich das gelernt habe zu sagen, dann ist es jetzt halt anders. Also da kommt halt dann halt irgendwo ein Entscheid, Daumen hoch, Daumen runter, von irgendeinem Gremium, wo ich nie nicht weiß, wer da drin sitzt, sondern da kommt einfach nur in irgendeiner Online-Plattform, steht halt bewilligt oder abgelehnt. Und auf einmal ist die nächsten 3 Jahre mein Berufsleben völlig anders. Oder die nächsten 2 Wochen oder die nächsten 2 Monate. Und häufig gibt es da nicht mal eine Begründung. Und ich glaube, dadurch zu lernen, dass einfach dann kam halt Corona und dann war einfach der Punkt da und dann war es einfach so. Und dann wurde von einem Tag auf den anderen, war ich auf einmal nicht mehr dabei, irgendwelche Netzwerke zu organisieren, sondern auf einmal seit 2 Wochen sitze ich eigentlich vor dem PC und schneide Instagram-Videos. Und das ist einfach so. Und ich weiß, dass, und von dem einen Tag auf den anderen war klar, unsere Volleyball-Saison in meinem Verein, die war halt vorbei. Und ich verstehe total, dass andere Leute, dass die halt da noch dran klammern. Und ich glaube, bei anderen Themen habe ich halt schneller noch gedacht, ja, aber du musst doch, ihr müsst doch auch. Mhm. Und jetzt denke ich halt, na gut, dann ist es halt so. Also.
Es erinnert mich ganz sehr an die sogenannte Salutogenese. Kennt ihr die? Das ist die Lehre von der Gesundheit. Also es gibt ja die Pathogenese, nach der sozusagen Ärzte arbeiten, die Lehre von der Krankheit. Und dann, ich habe seinen Namen vergessen, fällt mir bestimmt bei Gelegenheit wieder ein, hat jemand die Salutogenese aufgestellt und gesagt, was hält uns denn eigentlich gesund? Und da gibt es so 3 Faktoren. Und das ist einmal eben diese Verstehbarkeit. Also ich kann das irgendwie durchdenken und kann das irgendwie erfassen, was passiert hier eigentlich gerade. Dann gibt es eine Sinnhaftigkeit. Ich glaube, das ist gerade das, was man vielleicht in manchen Glaubenskontexten gerade erlebt. Die versuchen, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Warum gibt es diesen Virus? Was können wir jetzt daraus lernen? Oder erklären das sogar mit irgendwas außerhalb von sich, ne? Also mit einer Gottheit oder was auch immer. Und dann gibt es das Dritte, ist die Hand, also handlungsfähig zu bleiben. Und ich glaube, Jan, dass du für dich eine große Handlungsfähigkeit hast. Also deswegen kannst du dir auch leisten, zu sagen, so ist es halt jetzt. Weil du, glaube ich, für dich sehr viele Kompetenzen hast, wo du sagst, ja, und ich kann auch damit umgehen. Und wenn ich aber eine Handlungsfähigkeit dadurch verliere, zu sagen, so ist es jetzt, dann wird es schwierig, also mir das einzugestehen, so ist es jetzt. Und genau, und das ist eigentlich ein ganz spannendes Dreieck. Also die drei Dinge müssen irgendwie gegeben sein, dass wir uns in uns kongruent und stimmig fühlen. Wenn von den dreien irgendwas nicht gegeben ist, dann gerät halt unser inneres System auch durcheinander und das sind dann halt die Dinge, die uns krank machen. Finde ich jetzt auf die Situation, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber finde ich jetzt auf die Situation, die gerade ist, auch schon nochmal eine interessante Schablone draufzulegen.
Vielleicht auch eine spannende Frage an alle, die jetzt zuhören. Wir wissen noch nicht genau, wahrscheinlich, wann der Podcast rauskommt. Ich schätze mal in einer Woche oder so. Wir bringen gerade so mit einer Woche Verzögerung unsere Folgen raus, weil wir viel Zeit haben, um zu produzieren. Schreibt uns doch mal, wie ihr euch wünscht, im Nachhinein zurückzublicken auf euch. Man hat ja gemerkt bei uns dreien jetzt schon, dass die Perspektiven sehr unterschiedlich sind. Und ich bin total gespannt, wie das die Leute draußen sehen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine große Bandbreite ist.
Bestimmt. Pauline, hast du Gedanken noch dazu?
Kannst du noch mal kurz die drei Aspekte wiederholen?
Verstehbarkeit, Sinnhaftigkeit und Handlungsfähigkeit. Also Handhabbarkeit, sagt man eigentlich.
Und die hat man, diese Aspekte?
Ja, du hast die immer in unterschiedlicher Ausprägung. Also je nachdem, wie stark die halt ausgeprägt sind. Ich sage immer, ich denke immer gerne in so Kategorien von 1 bis 10. Hm. So 1 ist von, es ist kaum da und 10 ist es komplett da. Und umso stimmiger fühlt sich das sozusagen in sich an.
Ja, ich könnte eine Geschichte erzählen. Es ist Storytime. Hanna und Pauline haben ihren Kuchen parat.
Yeah! Das muss ich im Übrigen ganz kurz noch sagen. Das ist das Geile. Ich habe vor einer Woche einen Kuchen gebacken. Den esse ich jetzt seit einer Woche kontinuierlich alleine auf. Finde ich auch immer ziemlich cool. So, jetzt. Jan, ich bin auf die Geschichte schon ewig gespannt.
Ich mal gucken, wie weit ich aushole. Mal schauen. Ich habe vor ein paar Jahren, als ich so im frühen Studentenleben hier war in Halle, mit einer Gruppe Volleyball gespielt von einem christlichen Träger. Ich würde den Namen, glaube ich, rauslassen. Ich glaube, ich lasse den Namen mal raus. Ja. Ich probiere es.
Ja,
ich glaube,
das funktioniert. Ich lasse ihn raus.
Wer genug in der Szene ist, weiß eh, worum es geht. Und wer nicht in der Szene ist, muss es auch nicht wissen, ehrlich gesagt. Und zwar von einem großen, eher evangelistisch ausgerichteten Verband, glaube ich, die Volleyballgruppen in verschiedenen Städten laufen haben oder in ganz vielen, glaube ich, deutschlandweit, soweit ich das sehe. Und die haben eben auch hier eine Gruppe gehabt. Und da gibt es dann regionale und sogar deutschlandweite Turniere jährlich. Und das war total cool. Und dann sind wir da hingefahren und das bestimmt so 1,5 Jahre lang oder so. Dann waren wir bestimmt bei 3 oder 4 Turnieren, wo man so ein ganzes Wochenende dann dahin fährt als Gruppe. Und das war damals schon so, dass bei diesen Turnieren dann da ist man am Samstag angekommen und dann wurde da samstags über Volleyball gespielt und dann gab es abends einen Jugendgottesdienst, verpflichtend für alle. Und das heißt, dann wurde da gab es eine Jugendband, die immer einen coolen englischen Namen hatte. Das sind immer so dann so mit so Teenies, so 16, 17, 14, 15, 16, so vielleicht in dem Dreh, die auch immer T-Shirts hatten, also so richtig, wie man sich das vorstellt, mit so richtig coolen Jugendgottesdiensten. Und dann wurde immer irgendein Jugendreferent eingeladen, der einen coolen Input hatte, so eine kleine Predigt. Und dann ist man zurück in seine Halle gegangen und hat dann da übernachtet. Und am nächsten Tag gibt es dann den zweiten Tag des Turnieres und dann gibt es da noch eine kleine Andacht. Am Sonntagmorgen sitzen alle da in der Turnhalle und dann wird Volleyball gespielt und dann hat jemand am Ende gewonnen und alle fahren nach Hause. Das Witzige ist, wir hatten damals schon Leute dabei oder einen vor allem, der glaube ich vor allem fürs Volleyball da war und das war so ein bisschen was, das mit diesem ganzen Christlichen, das war halt was, das musste halt sein. Und auch damals gab es schon Gruppen, die da hingefahren sind, gerade bei den, sagen wir mal, bei den offenen Turnieren. Also es gibt die Turniere, die verbandsintern sind und es gibt Turniere, wo alle kommen können. Und wer gerne Vereinsvolleyball spielt, der weiß, dass dieses Wochenendturnier-Ding sehr groß ist. Also es gibt zum einen so regional, also kleine, dann die normalen, typischen Ligen, aber es gibt ganz, ganz viele Wochenendturniere, wo Leute dann einfach hinfahren, von überall sich anmelden, können einfach hinfahren. Da sind dann unterschiedlichste Niveaus. Also da werden Leute echt auch aus den untersten Ligen von den Leuten aus der zweiten Bundesliga abgeschossen. Und das war damals auch so. Das heißt, da sind natürlich die richtig Guten. Und Tennisjahr waren die richtig Guten, waren eher die Gäste und weniger die verbandsinternen Gruppen. Und das war dann auch schon da schon spannend, weil auch damals schon sozusagen die Externen eigentlich, die fahren, also bei einem Sportturnier am Wochenende, da wird dann abends der Kasten rausgeholt. Oder auch zwei Kästen. Und natürlich war das aber streng verboten. Auch schon damals war Alkohol und Drogen verboten auf dem Gelände. Und Jungs und Mädchen schlafen getrennt, in getrennten Turnhallen und so weiter und so fort. So, spulen wir 5 Jahre vor. 5 Jahre später hat Jan jahrelang nichts zu tun gehabt mit diesen Gruppen und traf diesen einen, der also bei uns damals in der Gruppe dabei war und nichts mit Glauben an Hut hatte, traf Jan wieder. Und Jan hatte eh schon mal Lust gedacht, wie waren eigentlich damals mit diesen Turnieren, gibt's die noch? Und dann habe ich mich mit dem unterhalten und er meinte, ja klar, wir fahren da immer noch hin, seitdem. Und ich dachte aber, wer? Weil die Gruppe gab's eigentlich nicht mehr, diesen Ortsverband, diese Gruppe. Stellt sich raus, der Typ fährt seit Jahren mit seinen Freunden, die alle nichts mit Glauben am Hut haben, zu diesen Turnieren. Bringt die einfach mit. Und ich dachte, oh, das, wie geil ist das denn? Und so war das auch diesmal. Und zwar wieder stand da auch, es hat eigentlich genau das gleiche, der gleiche Ablauf wie damals. Nämlich, es gibt einen Jugendgottesdienst am Abend und so weiter und so fort. Da steht auch, dass es verpflichtend für alle teilzunehmen. Und in unserer Gruppe war niemand außer mir, hat irgendwas mit Glauben am Hut, soweit ich das mitbekommen habe in dem Wochenende. Aber es war klar, verpflichtend müssen wir da sein. Es wurde schon vorher gesagt, naja, gut, dann schauen wir mal, dass wir uns irgendwie vorher besaufen und den Kasten im Auto haben und und die Pläne waren groß, um sich irgendwie mit Alkohol zu versorgen. Und auch schon da. Und
ich meine, ihr habt euch doch einfach wieder wie so ein Teenie-Camp gefühlt, wo man versucht, die Mitarbeiter zu verarschen. Wie kriegt genau man so den Alkohol das dann doch ans Lagerfeuer, ohne dass jemand merkt?
Und es waren auch alles Leute in unserer Gruppe, die über 20 waren. Also wir waren auch definitiv keine Teenie-Gruppe mehr, muss man auch dazu sagen.
Ja, ja. So.
Ja, und da wurde auch schon, und natürlich auch, ne, dann wird während, wenn dann mal ein Spiel Pause ist und man gerade nicht ein anderes Spiel pfeifen muss, dann sind auf einmal zwei Leute aus dem Team auf einmal, die gehen dann auf einmal kurzen Spaziergang machen, 10 Minuten, kommen wieder und haben halt einfach in 10 Minuten am mittags um 12 im Auto einfach eine Flasche geäxt, so. Sagen wir, wie sich das an diesem Samstag verlief, und ich dachte schon so, hab zugeguckt und hab mich gefühlt wie im Kino, weil ich dachte so, es ist so komisch, hier gerade drin zu hängen und irgendwie auf einmal der zu sein, der Mann in der anderen Mannschaft ist, in der Mannschaft, die zu Gast ist. Und natürlich wurde abends auch alles getan, um ein bisschen zu spät zu diesem Abend zu kommen. Aber gleichzeitig war auch klar, irgendwann werden wir bei diesem Jugendabend sitzen, und ich wusste auch genau, was da kommen wird, weil so unvorhergesehen ist das dann doch nicht alles. Ja, und dann sind wir tatsächlich da reingekommen, natürlich ein bisschen zu spät, weil wir ein bisschen zu lange gegessen haben. Aber man muss auch sagen, dass die Organisation dieses Turnieres extrem kulant mit unserem Verhalten war, denn wir waren ja die Externen. Wir waren ja die Leute,
die bekehrt werden sollten.
Und das Ganze
bringt. Wo die ganze genau, Arbeit gemacht wurde.
Die ganze Sache.
Das ganze Turnier im Grunde genommen.
Wenn sozusagen die Gruppe, in der ich war, nicht am Ende dabei ist. Dieses Spannungsfeld war sehr interessant, weil wir dann am Ende zum Beispiel bei diesem Jugendgottesdienst dann auf einmal reinkamen. Und dann habe ich gemerkt, ich konnte nicht ganz mehr herausfinden, wer von den anderen Leuten ist denn nur cool und wer ist wirklich nicht Christ. Das heißt, es waren manche Leute, wurde bei uns auf einmal in der Gruppe gerätselt, oh, der hat aber ein Kreuz um den Hals hängen, der hat doch ein Kreuzkettchen, der ist doch bestimmt wirklich fromm. Und ich saß dabei.
Ihr habt euch gegenseitig gelabelt.
Ja, es wurde total geguckt, wer ist denn auch cool, wer denkt denn so wie wir? Und dann hat man auch gemerkt, weil natürlich wir nicht die Einzige, also unser Auto war nicht das Einzige, was direkt vor der Kirche stand und einen Kasten hinten drin hatte. Und wo dann irgendwie auf einmal noch, dann wurde dann so eine halbe Stunde, es war Februar, März, standen wir dann irgendwie da draußen eine Stunde ums Auto rum und dann wurde, also es war interessant. Also ich habe mich auch ein bisschen gefühlt wie in der 10. Klasse oder so oder 12.
Ja, sag mal, aber kennt ihr denn nicht den Trick mit dem Apfelsaft? Dass man, wenn man Bier trinken will, einfach eine alte Apfelsaftflasche nimmt und das umfüllt? Dann hättet ihr das mit den Gottesdienst nehmen können.
Man war ja auch aber freiwillig da. Das Spannende mit dem Gottesdienst war, wir saßen
das
dann
heißt,
da drin.
Ihr wolltet euch schon auch an diese, ihr wolltet euch auch an die Regeln halten. Also ja. Es gab auch so ein, das achten zu wollen. Okay.
Ich meine, der die ganze Gruppe organisiert hat, geht seit Jahren dahin. Der kennt sich, der ist wirklich auf Du mit den Organisatoren, die sagen dann, also die reden auch darüber und so. Der hat dann auch geschrieben, wir kommen ein bisschen zu spät, so. Es ist immer so ein spannendes Spannungsverhältnis gewesen. Und dann ging dieser Jugendabend los. Und dann wurde dann gab es eine Band, da wurde so leicht schief, hier bin ich, ich will dich anbeten, wurde dann so leicht schief gesungen und so, also wie man es kennt, so. Alles war wirklich, es war wirklich das Klischee, was ich mittlerweile als Klischee bezeichne, wo ich vor 5 Jahren noch gesessen habe und voller Inbrunst mitgesungen habe und gehofft habe, dass sich der neben mir bekehrt, saß ich mittlerweile da und dachte, das ist, ich will hier weg, so. Nicht, weil ich die Inhalte schlimm finde, sondern weil ich nicht wusste, ob ich die Inhalte eigentlich noch gut finde. Und diese Spannung, diese offensichtliche, da sind zwei Gruppen, die nicht so richtig über das miteinander reden, welche Erwartungen sie eigentlich aneinander haben. Aber dadurch, dass es ein Volleyballturnier gibt, sozusagen findet man sich zusammen. Genau, und das war dann ging der Jugendabend los und dann kam natürlich auch ein Ausschnitt aus dem Jesus-Film. Dann gab es ein Icebreaker-Quiz, wo dann irgendwie Bundespräsidenten abgefragt wurden und zwei unserer Gruppe direkt auch gesagt haben, komm, wir gehen jetzt nach vorne, machen kurz mit und dann haben wir uns verdient, dass wir auch wieder gehen und nicht den Rest des Abends uns anhören müssen. Und dann gab es auch eine Predigt, die natürlich, die total spannend begonnen hat, weil ich dachte, ich saß da und dachte, mittlerweile hat der Rest meines Teams, hatte sich mittlerweile so heimlich verzogen und war wohl, wie soll ich sagen, das Auto war leer, es musste getankt werden, zwinker, zwinker. Und die waren also tanken und ich habe dann da gesessen und dann ging die Predigt los und der Prediger fing an zu erzählen von seinen Glaubenszweifeln und ich dachte, oho, jetzt wird's interessant. Und ich machte dann doch aber so ein bisschen den Schwenk und am Ende war es natürlich, ging es wieder darum, der Sämann und es ging um die verschiedenen Formen, wie man mit seinen Zweifeln umgeht und dass natürlich man am Ende der Boden sein möchte, auf dem der Samen gut gedeiht. Wo ich dann am Ende doch wieder ein bisschen enttäuscht war. Ja, und dann nahm der Abend seinen Lauf. Es wurde viel zu viel von manchen Menschen getrunken. Es gab Drama und was auch. Es war wirklich wie Klassenfahrt am Ende. Und es gab am nächsten Tag dann auch wieder die Predigt zum Start des Tages. Manche aus dem Team waren ein bisschen leistungsmäßig angeschlagen, hat man gemerkt. Und dann gab es wieder, und bei dieser Predigt muss ich auch sagen, dass auch da ich wieder daneben gesessen habe und ich habe mich wieder in einem Film gefühlt, denn da war eine junge Frau, die da eine Andacht gehalten hat und es ging darum, um eben Verlust und auch die Chance sozusagen, wie lange hat man noch die Chance, sich zu entscheiden und dann wurde erzählt, dass ihr Vater vor kurzem gestorben war und sie brachen Tränen aus vor allem und ich habe gemerkt, dass ich so unfassbar zynisch da mittlerweile bin, weil ich da saß und das Gefühl hatte, ich gucke einen Film. Ich habe wirklich da gesessen und dachte, ich kenne das. Ich weiß, wie es ausgeht. Ich weiß, was du uns sagen möchtest. Ich kann das nicht. Ich weiß, dass dich das wirklich berührt, dass dich die ganze Geschichte wirklich berührt. Ich weiß, dass es ein hartes Schicksal ist, dass du wirklich das Gefühl hast, dadurch, dass du dieses harte Schicksal vor völlig Unbekannten hier austrägst, tust du allen was Gutes, weil du sozusagen die Dringlichkeit klar machst. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass dann eben auch welche aus meinem Team am Ende des Wochenendes da gesessen haben und gesagt haben, so, oh, die wollte ich echt in den Arm nehmen und ihr sagen so, oh, ist doch, das tut mir voll leid, so, aber dieses ganze Christliche habe ich jetzt auch nicht verstanden, was es damit zu tun hat. Und das Fazit am Ende auf der Rückfahrt dann im Zug war, da ging es dann eben um die Frage, na, wie war es denn für euch? Und da hatte ich das Gefühl, jetzt bin ich mal gespannt. Und da waren die Leute total begeistert, es war so, es wurde sportlich ausgewertet, was alles schiefgelaufen ist und so. Und dann war eben auch das Fazit so, ja, es war schon nett, aber ich muss sagen, diese ganzen Christen, die haben mich ja so ein bisschen gestört. Und ich war so, jetzt bin ich mal gespannt, was die denn daran gestört haben. Und ich so, naja, die haben alle so ein bisschen Stock im Arsch. Und ich dachte irgendwie, das ist doch zum Kotzen. Das bleibt am Ende hängen. Und ja, und dann habe ich probiert, das nachzufragen. Was meinst du denn? Ist es sozusagen, ist es das Christliche? Ist es, dass die sich einfach alle gut drauf waren? Dass da sozusagen so ein bisschen auch so eine Hauptsache nur dabei Stimmung auch dabei war? Aber da hatte die Person auch gar keinen Bock mehr, dann drüber nachzudenken. Also es war so, ja, nö, eigentlich ist es, ich fand das einfach so. Ich fand, die haben alle einen Stock im Arsch gehabt und ja, kann man wieder hingehen, aber kann auch zum anderen Volleyballturnier fahren. Und das war so ein bisschen sozusagen für die Person das Fazit. Und das war die Geschichte. Und ich bin nach Hause gekommen und dachte, wow, ich habe einen ganz komischen Film hinter mir an diesem Wochenende. Und das war die Geschichte, wie ich auf einmal Ziel einer missionarischen Veranstaltung geworden bin.
Du hast die Seiten gewechselt sozusagen.
auf einmal war ich auf der anderen Seite. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, für wen ich da Schläfer war. Das habe ich dann mich gefragt. Ich weiß nicht, bei wem ich ein Doppelagent bin. Auf der einen oder auf der anderen Seite.
Und sag mal, der Freund aber, der da seit Jahren hinfährt und dann immer da irgendwie Freunde mitschleppt, hast du den auch mal gefragt, wieso er gerade zu diesem Volleyballturnier immer wieder hinfährt?
Der fährt zu ganz vielen Volleyballturnieren immer wieder. Und ich glaube, er mag das auch. Der mag auch die Leute. Ich glaube, der findet das auch wirklich sympathisch und so. Er ist auch wirklich ein empathischer Typ. Und der wird auch wieder hinfahren. Der wird auch nächstes Jahr, der wird das einfach mal gewinnen. Ich glaube, die Leistung am zweiten Tag geht erstaunlicherweise jedes Mal irgendwie dann steil nach unten.
Da hat man keine Erklärung für.
Völlig die große Frage, warum. Und dementsprechend wird das Turnier selten dann doch gewonnen von ihm. Und der Ehrgeiz bleibt da. Und David, das war interessant auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich.
Ich finde das jetzt aus gemeiner pädagogischer Sicht natürlich in dem Sinne interessant, wie viel Arbeit man doch da reinsteckt. Und wenn man bedenkt, dass die meisten so evangelistischen Veranstaltungen, die man so kennt, einen sehr kleinen Gästeanteil haben. Also man macht ja sicher super viel Arbeit für ein bestimmtes Ziel und das betrifft ja dann eigentlich oft nur so höchstens 10% oder sowas. Und dann fragt man sich natürlich immer, wie kommt das bei den 10% an? Und dann ist es natürlich so eine Geschichte immer sehr, ja, irgendwie, wie soll man das sagen? It's a bummer. Irgendwie so ein bisschen enttäuschend vielleicht. Ich weiß nicht, ob das genau das richtige Wort dafür ist. Oder ernüchternd vielleicht eher, weil man sich eben so viel Arbeit ja eigentlich dafür macht. Man steckt ja viel da rein.
Pauline, aber gemeindepädagogisch jetzt gesehen, was würde man denn gerne erreichen? Also was müsste denn passieren, damit es kein Bummer ist?
Ich denke, bei sowas erwartet man jetzt nicht danach, dass die Leute unbedingt in eine Gemeinde gehen oder sowas, ne? Aber dass sie irgendeine spirituelle Erfahrung gemacht haben oder wenigstens eine positive Erfahrung damit, dass die Leute explizit Christen sind. Also selbst wenn man sagt, ich habe jetzt also immer noch nichts Religiöses oder Spirituelles davon mitgenommen oder erlebt, aber wenigstens muss ich jetzt danach sagen, Christen sind doch nicht so bescheuert, wie ich dachte und es gibt vielleicht doch Gründe, warum die Leute glauben oder die haben irgendwie was davon. Also ich sehe, dass es ihnen was Gutes tut oder so. Das würde ich mir wünschen, glaube ich, wenn ich sowas veranstalte. Also dass sie vielleicht in Zukunft dann offener sind, sich mit Religion und explizit auch mit dem Christentum zu beschäftigen. Auch wenn sie es jetzt nicht gleich aktiv tun, sondern in einer Veranstaltung.
Ja.
Ich habe mich dann bei dem Gleichen, auch deswegen war meine Frage am Ende so groß, auch gefragt, wie viele Menschen von diesen, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie viel Prozent von den Menschen, die man kennenlernen müsste bei so einem Turnier, wo man das Gefühl hat, ihr seid alle doch Christen. Also wenn man sozusagen eine ganze Gruppe hat und die werden ja alle in einen Topf geworfen miteinander. Das sind die Christen. So. Und ich habe mich gefragt, wie viel davon müsste man toll finden, damit das überhaupt eine Chance hat, dass das am Ende dass das zusammengebracht wird. Weil selbst wenn davon, da können ja drei Leute dabei gewesen sein, die total sympathisch waren. Aber das wird dann eben, dass die sind halt sympathisch trotz ihres Christseins. Aber die große Masse ist eben sozusagen uncool in dem Moment oder wird als uncool wahrgenommen. Und weil die alle Christen sind, sind Christen uncool. Und das ist dann der Punkt, wo ich mich frage, ja, was soll bei so einem Event rauskommen? Und ich glaube, das funktioniert eben nur über so eine Perspektive auf Himmel und Hölle. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Treiber ist, eben zu sagen, hier geht es darum, irgendwie die Leute in Verbindung zu bringen, dass die es einmal gehört haben. Und ich glaube, dass ich das nicht mehr so sehe, weil sonst frage ich mich, was ist der, also welchen Effekt wünscht man sich eben davon?
Ich glaube nicht nur, dass sie das gehört haben, sondern du sagst es, du hast es ja auch ganz krass in die und die anderen aufgemacht, ne? Also wo man irgendwie das Gefühl hat, das macht man ja eigentlich eher, wenn man in einem Kampf oder in einem Wettstreit oder sowas steht. So, wir sind die und das da sind die anderen.
Wie ein Volleyballturnier, meinst du?
Wie ein Volleyballturnier halt. Und ich glaube tatsächlich, weil ich nämlich auch gerade überlegt habe, was wollten wir denn damals eigentlich gewinnen, wenn wir wenn wir sowas organisiert haben. Ich habe ja auch auf dieser Seite gestanden, das ist ja einfach so. Und es ist schon so, ich finde, wir wollen, dass die Leute zum Club dazugehören. Also, dass die irgendwie, dass die Gott kennenlernen und dass die eben nicht in die Hölle kommen. Ich glaube schon, dass das die Idee ist, dass die sich bekehren. Und wenn wir vielleicht nur die Ersten waren, aber dann sind's halt, dann trifft derjenige vielleicht noch fünf andere. Und was ich so merkwürdig finde, ist, dass ich mich auch daran erinnern kann, dass wir auch wollten, dass die uns mögen. Also, dass man wie so diese Linie hat von, die müssen uns als Menschen mögen und dann kommen die dadurch zu Gott. Und Pauline, du hast aber gerade gesagt, na, eigentlich möchte man vielleicht eher, dass die, also du hast es irgendwie anders formuliert, aber ich habe so mit diesem Wortlaut spirituelle Erfahrung gemerkt. Und wo ich so dachte, wenn ich das hätte, also wenn ich mir wünschen würde, dass Menschen dabei eine spirituelle Erfahrung machen, dann muss ich nicht mehr den Umweg gehen, dass die mich cool finden müssen dafür. Mhm. Also die müssen nicht finden, dass ich irgendwie ein toller Mensch bin oder was auch immer, sondern vielleicht, also das wäre meine Frage, so könnte man was kreieren, wo Menschen einfach eine spirituelle Erfahrung machen, unabhängig, ob die mich geil finden oder nicht. Und das wäre doch cool gewesen. Mhm. Also das wäre doch, selbst wenn die noch gesagt hätten am Schluss, hatten alle einen Stock im Arsch, ist ja eigentlich vollkommen egal. Aber wenn es irgendeinen Moment gäbe, wo die sagen, da ist was passiert, da habe ich was gespürt oder da gab es irgendwie was, krass, dieser Gott oder so, das ist mir ja eigentlich alles suspekt. Oder dieses Wesen oder was auch immer es da gibt, aber da war irgendwie was, was mich, was nochmal eine andere Ebene in mir vielleicht angerührt hat oder so. Genau, das ist mir jetzt so parallel durch den Kopf gegangen, wo ich so dachte, da würde ich sogar wieder andocken. Also da wäre ich sogar wieder dabei und würde sagen, das würde ich mir wünschen, dass Menschen über irgendwelche Veranstaltungen, die wir machen, in Zugang gegeben wird zu einer spirituellen Erfahrung, die sie sonst vielleicht nicht machen könnten.
Mhm. Kommt demnächst das spirituelle Volleyballturnier von dir, Hannah?
Nee. Pauline, was wolltest du sagen?
Ich glaube, man macht ja auch darum auch explizit Sportarbeit, weil man die Coolen auch erreichen will. Also, weil man, also so wie diese Leute auch so ein bisschen waren, jetzt bei dir, Jan, anscheinend in der Gruppe, die würden nicht unbedingt zu einer christlichen Veranstaltung hingehen, egal was es jetzt genau ist. Das kann nur ein Nebenaspekt sein. Und dann, wenn man Glück hat, so wie jetzt über irgendwelche seltsamen Wege dieser eine Typ da hingeht und die anderen dadurch und so weiter, also nur über ganz komische Umwege kommt es überhaupt dazu, dass die Leute selbst zu dieser christlichen Veranstaltung, die aber hauptsächlich was anderes ist, hingehen, so, ne? Und ich glaube, darum macht man Sportarbeit, weil man so denkt, man hat eine Möglichkeit, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die halt sonst niemals freiwillig in die Kirche gehen würden.
Ja, und das ist auch der Punkt, da merke ich in mir einen ganz, ganz großen Widerstand. Das habe ich vorhin nämlich auch schon überlegt. Das ist ja, also das könnte man jetzt absolut mit dem Wort Mission labeln. Und ich habe einen guten Freund, der da sofort an die, also das triggert den sofort, wenn man dieses Wort Mission verwendet, weil er sagt, ja genau, das ist auch seine Erfahrung damit und das ist das, was ihn ankotzt, dass Menschen was gegeben wird, also die werden mit was gelockt oder es wird ihnen was gegeben, was sie nicht haben, aber eigentlich will man was anderes. Und ganz ehrlich, das kotzt mich an. Also, ich kann das verstehen, wenn ich in diesem Hölle-Himmel-Denken bin, weil dann muss ich die Leute ja einfach retten. Und da kann ich sogar die Intention verstehen. Und wenn ich den Leuten den Fernseher schenke, ist ja egal, weil ich rette ja denen das ewige, also ich verschaffe denen ja ein ewiges Leben, wenn die sich dann dafür bekehren. Mhm. Und jetzt mögen vielleicht manche lachen und sagen, im Fernseher brauche ich nicht geschenkt und Toastbrot, aber in anderen Ländern ist das genauso gelaufen. Und heute schenken wir Leuten halt ein Volleyballturnier, an dem sie teilnehmen. Aber eigentlich ist unser Ziel, dass sie Gott kennenlernen. Und es nervt mich. Warum können wir denn nicht ehrlich sein? Also warum müssen wir denn so eine, das sind doch Tricks, oder? Also ich käme mir da verarscht vor.
Ich finde, ob das ein Trick ist oder nicht, hängt davon ab, wie man es ausschreibt. Also wenn man es von Anfang an explizit,
ja, gut,
also zum Beispiel natürlich mit draufschreibt, dass es einen Jugendgottesdienst gibt, dann ist es offen und dann kann man das doof finden, aber dann ist es zumindest kein Trick mehr.
Ich muss auch sagen, in diesem Fall finde ich was sehr klar sichtbar. Ich würde mir einfach selbst irgendwann mal die Frage stellen, bin ich so verzweifelt, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern ich glaube, wenn man da wirklich, also in diesem Denken von, ey, es ist zu, also wenn jetzt Millionen Menschen durch Corona sterben, für die ist, und da sind so viele dabei, für die ist es zu spät, um gerettet zu werden. So, wenn ich jetzt in dieser Denke bin, also dieses, du kannst morgen vom Auto überfahren werden. Ja, na klar,
dann macht das total Sinn.
Dann bin ich ja verzweifelt. Fall. Und dann zu sagen, dann nehme ich sozusagen das, nehme ich jedes Mittel, um das irgendwie Leuten zu erzählen, dann kann ich das schon, nachvollziehen. Ansonsten würde ich mir immer die Frage stellen, warum probierst du Fragen zu beantworten, die Leute nie gestellt haben und die Leute sich auch nicht stellen. Und dann kann man natürlich sagen, man stellt sich in die Fußgängerzone und probiert das rumzuschreien und vielleicht bleibt bei irgendwem das hängen und die Frage stellt sich irgendwann. Ich würde normalerweise kommen, sagen, die harten Fragen, auf die sozusagen dann Religion irgendwie die probiert, eine Antwort zu bieten, die stellen sich nicht mal ebenso zwischendurch, sondern die sind meistens durch große Ereignisse ausgelöst. Oder die sind irgendwie die sind durch Einschnitte im Leben, stellen sich die großen Fragen und dann sucht man, dann geht man auf die Suche und dann sucht man auch nicht mal kurz eben. Zumindest ist das so, wie ich es bei vielen Leuten erlebe.
Ja, und trotzdem, ich kann noch nicht den Schritt weitergehen, wie man das dann irgendwie, was das vielleicht anders macht, weil ich finde diese Formate an sich gar nicht nur schlecht. Also ich erinnere mich gerade an was anderes, auch der, wer die Szene kennt, weiß, wovon ich jetzt rede. Es gibt so einen Träger in Österreich, da kann man hinfahren und die haben wirklich richtig geile Sportangebote. Also kann man so Ferienwochen machen, Skifahren, Wandern, erlebnispädagogische Sachen, richtig cool, wirklich cool, Klettern etc. so. Und immer abends, jeden Abend gibt es eine Predigt. Und es ist, ich bin mir nie sicher, ob es irgendwo steht, ob es verpflichtend ist, aber es ist eigentlich verpflichtend. Also man muss da hingehen. Und das, was ich daran so schade finde, ist, ich finde das ja eigentlich geil. Also man kann mich ja total damit catchen. Ich meine, ich liebe Sport und ich liebe, wenn ich meinen Kopf anstrengen darf, ja? Das Dilemma ist aber, den darf ich da nicht anstrengen, sondern ich setze mich da einfach nur in eine Veranstaltung und muss anderthalb Stunden lang jemandem zuhören, was der sich gedacht hat. Es gibt keine Diskussion, es gibt keine Austauschgruppen, nicht in dieser Form. Und mein Dilemma ist gar nicht, dass die das miteinander zusammenbringen. Also mein Dilemma wäre, glaube ich, auch gar nicht so sehr das Volleyball und dann gibt's einen Gottesdienst danach. Ich glaube, ich fände das sogar immer cool. Ich meine, auf dem Freakstock Worthaus, das war mein größtes Glück. Ich kann vormittags mir die Birne zuballern mit irgendwelchen theologischen Kram und abends kann ich tanzen. Finde ich eigentlich super. Aber ich glaube, mein Dilemma ist diese Fremdbestimmung und da weiß ich einfach, das bin auch ich persönlich. Also wenn mir jemand halt vorschreibt, wo ich zu sein habe, das wird schwierig. Da bin ich immer raus. Also da bin ich schon von vornherein in der Widerstandshaltung drinne. Und von dem her würde ich wahrscheinlich zu so einem Volleyball-Dings auch nicht fahren. Und das andere ist aber, dass ich auf der anderen Seite denke, boah, was für eine geile Chance. Lass doch uns da an diesem Abend tatsächlich austauschen. Also lass uns doch drüber sprechen. Wegen mir gebt mir einen Input von 20 Minuten, aber dann lasst mich mit Menschen bitte reden, was deren Gedanken sind, was ich drüber denke, wie man das noch sehen könnte, was da noch in der Bibel dazu steht. Also behandelt mich doch bitte erwachsen. Das ist vielleicht so manchmal der Punkt. Behandelt mich bitte so, als wäre ich tatsächlich ein mündiger, denkender Mensch. Und das finde ich so schade. Also, dass da wieder Mut fehlt, das dann auch freiwillig zu machen und zu sagen, hey, und wir laden ein. Am Abend gibt es das und das. Kommt doch vorbei. Wir würden uns freuen. Oder wir wollen am Abend noch gemeinsam irgendwie feiern, dass wir jetzt einen Tag über Volleyball gespielt haben. Kommt doch vorbei oder, also ich weiß es nicht, aber das geht halt, ich glaube, das ist auch ganz schwierig zu diskutieren, weil das natürlich nur geht, wenn man eben nicht in dieser Himmel-Hölle-Denke ist. In dieser Himmel-Hölle-Denke hat das natürlich alles eine ganz andere Dringlichkeit und dann kann ich das eigentlich auch nachvollziehen, dass es anders gemacht wird, aber ich komme da trotzdem irgendwie auch immer wieder an diesen Gedanken von Mündigkeit und ich glaube, Menschenbild ist vielleicht nochmal das Ding, also was habe ich für ein Menschenbild, wie Menschen sind. Und in diesem, die Leute müssen sich verpflichten, dann am Abend auch an diesen christlichen Veranstaltungen teilzunehmen, ist halt für mich auch irgendwie so ein Stück Menschenbild. Na, Menschen müssen halt dazu gezwungen werden, Dinge zu verstehen oder zu lernen.
Weiß ich aber nicht. Darum denke ich, ist es auch, also natürlich, wenn du, ich glaube nicht, dass es so direkt an diesem Himmel-Hölle-Denken hängt, oder das würde ich in Frage stellen. Weil man kann halt auch sehen, dass das oft nicht so funktioniert und man könnte evaluieren, dass es bei den Leuten nicht so explizit positive Reaktionen hervorruft und dass man vielleicht das Gefühl hat, es klappt doch nicht unbedingt so gut und dann könnte man auch die Strategie ändern und zum Beispiel ein anderes Konzept fahren. Also man könnte ja genau deine Argumente auch anwenden, wenn man denkt, dass es die Hölle gibt und den Himmel und dass unsere Entscheidung das ausmacht, ob wir da hinkommen, könnte man trotzdem aber zu einem anderen Ergebnis kommen und sagen, ja, lass uns doch trotzdem die Leute wie Erwachsene behandeln. Und lass uns doch trotzdem ihnen die Möglichkeit geben, Rückfragen zu stellen und so weiter. Also zum Beispiel so Alpha-Kurs ist ja, hat ja immer Input und dann gibt's auch Diskussionen und so weiter. Und die haben einen, also intellektuell ist jetzt vielleicht auch das falsche Wort, ich meine, ist schon für verschiedene Bevölkerungsgruppen auch gedacht, aber schon mehr so einen Denkanspruch und dass man wirklich Fragen stellen kann und so weiter. Und Alpha ist ja für Leute, die gar nichts mit dem Glauben an Hut haben, eigentlich gedacht.
Ich hab mir auch
und die glauben bestimmt, denke ich, auch an Himmel und Hölle da.
Ich habe mich auch gefragt, ob die, wie groß der Faktor ist, welchen Auftrag habe ich. Vielleicht müssen wir auch irgendwann mal, also für das Zeit dann für unsere Missions-Evangelisationsfolge, die wir auch schon geplant haben.
Auf jeden demnächst, Fall, glaube ich.
Weil ich da auch dann mir die Frage stelle, kann man nicht, also dieses Zeugnis, das fand ich irgendwann sehr überzeugend, zu sagen, es geht, der Auftrag ist nicht, Leute zu überzeugen. Und da ist jetzt egal, ob ich deine Theologie habe, Hanna, oder die von jemandem, der irgendwie noch in den Himmel, also der sehr in Himmel und Hölle denkt oder so, oder welche auch immer. Aber sozusagen die Frage ist, wenn ich eine gute Botschaft habe, um es mal zusammenzufassen, ist es meine Aufgabe, dass alle anderen die glauben, oder ist es meine Aufgabe, dass alle anderen sie gehört haben? Und ich glaube, das ist, wenn man sagt, die müssen die auch nur gehört haben und der Rest ist euer Ding, dann finde ich das gar nicht so inkonsequent zu sagen, ich mache ein Volleyballturnier, abends haue ich die Botschaft raus und der Rest euer Ding. Das heißt, ich muss weder mit denen ins Gespräch kommen, ich muss weder denen danach eine Gemeinde anbieten, sondern Hauptsache, ihr habt es gehört, der Rest ist eure Verantwortung. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Das ist dann vielleicht ist das gar nicht so weit weg von der Denke und hilft ja auch. Also entlastet dann ja auch selber, dass man nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt zum Beispiel cool sein. Also dieses Ding von, nur die Coolen werden am Ende die sein, die am Ende akzeptiert werden. Ich finde das auch schade, wenn das, also das gibt ja auch so eine Tendenz, da habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, dass manche Gemeinden auf einmal die gleichen Botschaften haben, aber optisch auf einmal mega ein auf überhip machen. Gerade jetzt, also ihr könnt euch das Livestream-Angebot der vielen, vielen Gottesdienste mal angucken, da sieht man auch das, sagen wir mal, und jetzt alle zusammen, Uniformität, nee, wer ist das, alle zusammen, individuell ist das doch, oder wie geht nochmal der Witz? dass das auch da extrem gilt. So. Und ich finde das auch, ehrlich gesagt, nicht wahnsinnig attraktiv, wenn das der Punkt ist, wo man heißt, jetzt wir müssen irgendwie immer gucken, welcher Fußballer aus der ersten Bundesliga ist denn Christ und jetzt können wir endlich wieder uns cool fühlen als Christen. Das finde ich auch nicht so geil.
Ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwas stimmt da an der Zielrichtung noch nicht. Aber das ist vielleicht nochmal spannend, bei dem Missionsthema anzugucken. Also da hakt in mir noch irgendwie was, dass ich denke, ich glaube, das, was wir da wollen, da ist irgendwas noch nicht koscher, das ist irgendwie nicht stimmig. Aber ich krieg's noch nicht formuliert, was es ist. Also ich versuche es gerade in meinem Kopf zu vergleichen mit anderen Dingen, wenn ich von irgendwas begeistert bin. Ich kenne das ja durchaus, also ich habe ja durchaus auch in anderen Themen so einen Missionseifer, würde ich jetzt mal so nennen. Und immer wenn dieser Missionseifer da ist, dann merke ich, dann sehe ich an mir so Reaktionen, die ich total furchtbar finde. Da kann ich mir von außen zugucken und denke so, oh, furchtbar, Hannah, schrecklich, hör auf damit. Und es ist aber so dringlich für mich innerlich, dass die anderen davon das wissen müssen und das so sehen müssen und das verstehen müssen, dass ich nicht locker lassen kann. Und dann gibt's andere Themen, eben wie zum Beispiel mittlerweile mein Gottesverhältnis so, da habe ich das nicht mehr. Ich habe da keine große Dringlichkeit mehr, anderen Leuten zu erzählen und dadurch kann ich aber viel spannender Gespräche darüber mit Menschen haben. Und ich habe aber noch nicht verstanden, was den Unterschied ausmacht. Also warum ich, weil das wäre eigentlich dieses Interessante bei so einem Volleyballspiel. Es wäre cool, wenn das kein die und die anderen bleiben würde, sondern wenn es tatsächlich eine Durchmischung gibt, wenn da tatsächlich Gespräche entstehen und tatsächlich auch wegen mir Glaubensgespräche oder was gibt denn den Menschen eigentlich Halt und man da irgendwie in einem Austausch miteinander wäre. Das ist ja sogar also wirklich interessant, auch zu sagen so, ja, wir machen das beim Volleyballspiel. Für uns ist das irgendwie beides wichtig und wir wollen hier eben nicht nur miteinander Sport machen. Aber irgendwas ist da die Grundhaltung oder das Menschenbild oder was auch immer, was da anders ist. Ja, vielleicht brauchst du eine Missionsfolge. Wir haben mal wieder Kaffee getrunken miteinander. Ja, ja. Das ist bei rausgekommen.